zu sein. Und ich freue mich einfach, euch zu sehen und möchte heute Abend über einen Text sprechen aus dem Johannesevangelium. Ich spreche über Johannes 3, ab Vers 22 bis Vers 36. Wenn ihr eine Bibel habt, und das ist ja immer gut, wenn man eine Bibel mitnimmt, dann könnt ihr das gerne nachlesen. Johannes 3, ab Vers 22 bis Vers 36. Ich lese das heute nach der Luther 2017er Übersetzung. Und ich muss meine Brille abnehmen, sonst sehe ich nämlich nichts. Danach kam Jesus mit seinen Jüngern in das Land Judäa und blieb dort eine Weile mit ihnen und taufte. Aber auch Johannes taufte in Änon nahe bei Salim, denn es war da viel Wasser und sie kamen und ließen sich taufen. Johannes war ja noch nicht ins Gefängnis geworfen. Da erhob sich ein Streit zwischen den Jüngern des Johannes und einem Juden über die Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm: Rabbi, der bei dir war jenseits des Jordans, von dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft und alle kommen zu ihm. Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Der von oben her kommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der vom Himmel kommt, ist über allen. Was er gesehen und gehört hat, das bezeugt er. Und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer aber sein Zeugnis annimmt, der besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet Gottes Worte, denn Gott gibt den Geist ohne Maß. Der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Ich möchte nochmal beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass wir jetzt auf dein Wort hören können. Und ich bitte dich, sprich du dein Wort in unser Herzen hinein. Ich bitte dich, gib uns ein offenes Herz und offene Ohren für dich. Ehre sei dir. Amen. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ich möchte heute mit euch so über das Thema, was ist biblische Demut, nachdenken. Und als ich in der Vorbereitung war, habe ich festgestellt, also als ich mich mit dem Thema Demut beschäftigt habe, habe ich festgestellt, dass dieses Thema oft total missverstanden wird. Es kursieren die abenteuerlichsten Vorstellungen von dem, was man unter Demut versteht. Ich hätte nicht gedacht, wie leicht man das missverstehen kann. Eine ganz kuriose Beschreibung habe ich beispielsweise auf der Website karrierebibel.de gefunden. Und ich muss euch ehrlich sagen, das fand ich dann schon echt stark, wie jemand hier Demut beschrieben hat. Dort hat nämlich der Autor Demut als eine Masche beschrieben, die Gewinn bringt. Er schrieb, und ich zitiere ihn mal im O-Ton, damit ihr mal so einen Geschmack dafür kriegt, was er über Demut gedacht hat: Die Demut ist ein enorm unterschätztes Machtmittel. Kaum einer rechnet damit, dass hinter der Offenbarung von Schwäche ein Täuschungsversuch stecken könnte, der die anderen ja lediglich einlullen soll. Oft dienen öffentliche Selbsterniedrigungen, und dann in Klammern von Machthabern dazu gesetzt, nur dazu, den eigenen Status zu heben und Machtansprüche durchzusetzen. Wer von euch hat denn gedacht, dass das Demut ist? Also ich persönlich fand das sehr merkwürdig, konnte damit eigentlich nichts anfangen. Natürlich kenne ich das auch, dass es Leute gibt, die versuchen mit ihrer Schwäche andere irgendwie zu dominieren. Ja, die einfach so tun, als wenn sie schwach sind oder vielleicht sind sie auch schwach, aber die kriegen es trotzdem fertig, dass alle nach ihrer Pfeife tanzen. Aber das ist nicht biblische Demut. Das kann man darunter nicht verstehen. Dann habe ich einen weiteren Artikel gefunden auf einer Website, die nennt sich circlewise.org. Und dort ist ein Institut für Verbindungskultur, die haben einfach mal eine ganze Reihe an Merkmalen von Demut zusammengetragen. Und ich dachte, vielleicht könnt ihr euch ja mal die anhören, also ich habe nur einen Ausschnitt davon, weil das waren sonst zu viele, dass ihr vielleicht für euch selber mal überlegt, was von dem finde ich denn bei mir? Bin ich demütig? Also, circlewise.org. Da wurde über Demut gesagt, Demut ist erstens Wertschätzung für die Stärken und Beiträge von anderen. Das zweite, so sagen sie, ist Demut die Bereitschaft, die Verantwortung für meine eigenen Fehler zu übernehmen und diese wieder gut zu machen. Das findet man ja nicht oft. Viele Leute übernehmen gar keine Verantwortung für das, was sie falsch gemacht haben. Das dritte war ein Fehlen von arroganten und überheblichen Verhaltensweisen wie Stolz, und von narzisstischem Anspruchsdenken. Merkmale von Demut waren auch aus ihrer Perspektive Wahrhaftigkeit, Einfachheit und Anspruchslosigkeit. Alle, auf die das jetzt zutrifft, also sagen, oh, das habe ich jetzt bei mir voll gefunden, die dürfen mal die Hand heben. Okay. Es will keiner die Hand heben. Liegt vielleicht auch daran, dass wir so eine Idee davon haben, was vielleicht demütig sein könnte oder was nicht demütig ist. Ich muss sagen, ich habe einen relativ klugen Satz bei Wikipedia gefunden über Demut und den fand ich wirklich gut. Da hat nämlich jemand geschrieben, der Demütige erkennt und akzeptiert aus freien Stücken, dass es etwas für ihn Unerreichbares, Höheres gibt. Fand ich bemerkenswert. Aber für uns ist das oft so, wenn wir über Demut irgendwas hören, dann haben wir oft den Klang von Unterwürfigkeit und Kriechertum im Ohr. Also demütig sein heißt für viele, sich kleiner zu machen, als man wirklich ist. Demütig sein bedeutet nicht aufmucken, sich niemals wehren. Die Frage ist, ist das biblische Demut? Ich habe mal so ein bisschen recherchiert und nachgelesen und festgestellt, dass dieses Denken eher aus dem griechischen altertümlichen Verständnis kam, aus der altgriechischen Adelskultur. In dieser altgriechischen Adelskultur wurde der Wert eines Menschen nicht durch seine edle Gesinnung bestimmt, sondern vielmehr durch seine Abstammung, also die Geburt. Das griechische Wort für Demut meinte Menschen, die in armen und kleinen Verhältnissen lebten. Sklaven und ihre Stellung, ja, und man hat ihnen sogar unterstellt, weil sie in einer niederen Stellung sind, deswegen haben sie auch eine niedere Gesinnung. Demut bezeichnete die Unterwürfigkeit eines Knechtes aufgrund seiner sozialen Stellung. Der Knecht oder Sklave muss sich dem Herrn entweder anbiedern, damit er wahrgenommen wird, also ständig Gewehr bei Fuß, oder er muss sich total unsichtbar machen, dass man ihn überhaupt nicht sieht. Im Neuen Testament bekommt der Begriff Demut eine völlig andere Füllung, inhaltlich gesehen. Der Begriff orientiert sich in erster Linie am Handeln von Jesus. Jesus kannte seinen Stand und er war bereit, freiwillig seinen Stand aufzugeben, um dem Wohl eines anderen zu dienen. Etwas Ähnliches können wir heute auch in unserem Text entdecken. Wir beschäftigen uns heute mit der Person Johannes des Täufers und ich möchte mit euch heute anhand unseres Textes ein paar Dinge anschauen, damit ihr sehen könnt, wo er demütig war und was wir von ihm über Demut lernen können. Natürlich ist Jesus derjenige, der den absoluten Maßstab für Demut gesetzt hat. Doch von Johannes können wir etwas über eine Demut lernen, die auf Jesus hinweist. Die Aufgabe des Johannes war es, Jesus den Weg zu bahnen und die Welt auf sein Kommen vorzubereiten. Und als Christen sind wir ja in einer ähnlichen Situation. Wir warten auf den wiederkommenden Herrn Jesus Christus. Und wir haben die Aufgabe, auf ihn hinzuweisen. Demut ist eine Sache, durch die unser Zeugnis für Jesus verstärkt wird. Lasst uns jetzt einfach in den Text hineinschauen und einfach sehen, was Johannes der Täufer uns über biblische Demut beibringen kann. Und ich möchte mit euch ja ein paar Gedanken teilen. Und der erste Gedanke, den wir bei Johannes dem Täufer lernen, ist der: Ich bin abhängig. Ich bin abhängig. In unserem Text heißt es, da erhob sich ein Streit zwischen den Jüngern des Johannes und einem Juden über die Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm: Meister, der bei dir war jenseits des Jordans, von dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft auch. Und jedermann kommt zu ihm. Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann sich nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, sondern vor ihm hergesandt. Die große Frage ist ja, wie bist du zu dem geworden, was du geworden bist? Bist du das Ergebnis deiner Anstrengung oder deiner genialen Planung? Es gibt ja Leute, die haben so einen Karriereplan, die wissen genau, wie das geht. Bist du das Ergebnis vielleicht auch deines Versagens oder unglücklicher Umstände? Oder warst du zur falschen Zeit am falschen Platz? Bist du am falschen Platz geboren? Oder bist du vielleicht sogar ein Glückskind, der für sich einen Anspruch nimmt, dass du im Leben eine gute Stellung hast, dass du gute Gesundheit und ein glückliches Leben hast? Das ist eigentlich die Folge dessen, was du sowieso verdient hast. Das sind ja auf der einen Seite ganz banale Gedanken und auf der anderen Seite kennen wir solche Gedanken natürlich auch. Denn wir wollen und wir müssen uns ja in eine bestehende Gesellschaft und auch in bestehende Umstände einordnen. Vieles von dem, was wir über uns selbst sagen oder sagen können, das haben wir aus Vergleichen zu anderen abgeleitet. Wenn ich, und zum Glück ist das jetzt schon ein paar Jahre her, wenn ich aus der Schule heimkam und eine schlechte Note hatte, dann habe ich meinen Eltern auch gleich den Vergleich geliefert und habe ihnen gesagt: Ja, meine Note ist nicht so toll, aber die von dem und dem und der, die sind viel schlechter als ich. Ja, die sind also, ich bin auf jeden Fall noch nicht so schlecht oder auf keinen Fall so schlecht wie die. Was ich aber gerne verschwiegen habe, war, dass es natürlich auch einige gab, wahrscheinlich, die eine ganze Reihe bessere Noten hatten als ich. Aber oft ist es das Vergleichen. Bei uns als Erwachsene funktioniert es ja in ähnlicher Weise. Ihr habt es ja mitgekriegt, dass ich jetzt noch ein bisschen bleiben darf, aber ich bin trotzdem in Bewerbungssituationen. Und die große Frage ist, wie kriegen Gemeinden raus, wen sie nehmen sollen? Meistens regelt man das über Qualifikationen. Das heißt, sind meine Qualifikationen in Ordnung? Und sind sie besser als bei anderen? Naja, dann habe ich eine bessere Chance. Und sind sie schlechter als bei anderen? Dann wird es schwierig. Ja, auch wir vergleichen und wir, versuchen, uns irgendwie abzusetzen. Wir müssen uns also irgendwie einordnen, um etwas über unseren eigenen Wert zu erfahren oder das andere etwas über unseren Wert erfahren. Von Johannes dem Täufer lernen wir interessanterweise eine völlig andere Perspektive. Er sagt uns nämlich, ein Mensch kann sich nichts nehmen. Wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben werde. In unserem Vers ist das Wort nichts äußerst wichtig. Denn dieses Wort nichts spricht eigentlich von einer Ausschließlichkeit. Es meint, es gibt überhaupt nichts, was sich ein Mensch nehmen kann, ohne dass es ihm gegeben wurde. Es gibt gar nichts, was sich ein Mensch nehmen kann, was ihm nicht gegeben wurde. Mal ehrlich, wie geht's dir damit? Wir bilden uns ja meistens etwas darauf ein, was wir im Leben erreicht haben. Wofür wir uns auch angestrengt haben. Aber am Ende gilt grundsätzlich, ich habe es letztlich empfangen. Ich kann mir gar nichts in meinem Leben nehmen. Ja, ich kann mir nicht mal mein Leben nehmen, weil ich es empfangen habe. Ich kann mein Leben ablehnen, aber ich kann es mir nicht nehmen. Johannes lebte in diesem einen Bewusstsein. Nichts in meinem Leben habe ich mir genommen oder konnte ich mir nehmen. Und es ist sehr deutlich, dass Johannes hier nach oben schaut. Er sieht Gott und in Gott allein den, der gibt. Biblische Demut orientiert sich immer nach oben. Ich habe mich früher einige Jahre mit Anthropologie beschäftigt, also mit der Lehre vom Menschen. Ja, und in der Regel beschäftigen wir Menschen uns damit, dass wir uns nach unten orientieren. Ja, wir haben in der Schule beigebracht bekommen, der Mensch ist ein höheres Säugetier. Das meint eigentlich, ich orientiere mich nach unten. Aber biblische Demut bedeutet, ich orientiere mich nach oben, nach Gott, nach Jesus. Denn ich weiß, ich kann mir nichts nehmen. Es muss alles von ihm kommen. Wenn ich diese Perspektive in meinem Leben einnehme, dann darf ich feststellen, wie ich plötzlich dankbar werde. Nach oben schauen heißt, ich bin Gottes Ebenbild. Ja, ich bin ein gefallenes Ebenbild. Ich wurde geschaffen, um ein Gegenüber Gottes zu sein. Ich müsste eigentlich seinen Ansprüchen genügen und ich genüge ihnen nicht annähernd. Nur durch Jesus kann ich Gott genügen. Der falsche Weg ist es, sich nach unten zu orientieren. Wie sieht das in unserem Leben manchmal aus? Du orientierst dich nach unten und denkst, ich muss mich irgendwie von der Masse da unten absetzen. Da gibt es also noch eine ganze Menge in meinem Leben, das ich verbessern kann oder verbessern muss. Oder du denkst dir, ich habe lange noch nicht erreicht, was ich erreichen könnte. Ich will mich da absetzen. Wenn ich mich nur anstrenge und genügend Zeit bekomme, dann werde ich schon schaffen, was ich mir vorgenommen habe. Aber am Ende wirst du feststellen, ich konnte es mir einfach nicht nehmen. Vor Jahren gab es diese Gruppe, die Prinzen. Kennt die jemand? Hat es jemand irgendwie noch im Ohr, dass es die gibt? Und die haben ein schönes Lied gesungen, das hieß, du musst ein Schwein sein auf dieser Welt. Kennt ihr das Lied noch? Habt ihr das irgendwie im Ohr? Also die Älteren, die kennen das noch. Du musst ein Schwein sein auf dieser Welt. Und in diesem Lied wurde der Eindruck erweckt, wenn du nur schön lieb bist und immer freundlich und anderen deinen Platz im Bus anbietest oder ihnen die Tür vorher aufmachst, dann wird das dir am Ende niemand danken, denn du bist der Dumme und schaust am Schluss in die Röhre. Nur wenn du dir nimmst, dann wirst du auch im Leben vorwärts kommen. Kehren wir zurück zu Johannes. Johannes sagt, ich bin abhängig vom Himmel. Oder man kann es auch so übersetzen, ich bin abhängig von Gott. Ich nehme den Platz an, den Gott mir zugewiesen hat. Ich habe den Text extra übersetzt und da ist mir aufgefallen, und ich habe früher immer gedacht, dass dieser eine Jude zu den Jüngern des Johannes kam und die irgendwie provozieren wollte. Aber mir ist aufgefallen, dass es genau umgekehrt ist. Die Jünger des Johannes kamen zu diesem einen Juden und haben einen Streit vom Zaun gebrochen. Sie stritten mit ihm über die Reinigung. Und dann hat dieser Jude sich scheinbar nicht besser zu helfen gewusst, als dass er gedacht hat, so, jetzt packe ich die Hammerkeule aus. Und dann hat er ihnen gesagt, dass die Jünger des Johannes mit ihrem Meister gerade dabei sind, überholt zu werden. Da gibt es eben den anderen, der tauft auch, und jetzt gehen alle Leute zu ihm und lassen sich taufen. Und sie kommen zu Johannes in ihrer Empörung und wollen von ihm eine Stellungnahme. Und dann kommt Johannes überhaupt nicht auf die Idee, hier Konkurrenzverhalten zu zeigen. Im Gegenteil. Er nimmt an, was Gott ihm gegeben hat, und er erkennt, Jesus ist der Eigentliche. Er ist der Christus und der Messias und ich bin es nicht. Und hier merken wir, dass Johannes offenbar auch verglichen hat. Er verglich sich mit Jesus. Und das ist biblische Demut. Ich vergleiche mich nicht mit allen anderen um mich herum, sondern ich vergleiche mich mit Jesus. Ich vergleiche mich mit ihm. Und dann erkennt er, dass Gott Jesus etwas gegeben hat, was er nicht hat. Er sah in Jesus den, der Sohn Gottes ist. Und er wusste, ich bin es nicht. Und diese Erkenntnis macht ihn nicht bitter, sondern sie verschaffte ihm das Verständnis, wo er sich einzuordnen hatte. Und es verschaffte ihm das Verständnis, dass alle zu Jesus gehen sollen. Wenn wir uns die Texte in den anderen Evangelien über Johannes den Täufer anschauen, dann sehen wir, dass Johannes der Täufer kein ängstlicher Mann war. Es war ein Mann, der Mut hatte. Also seine Demut war nicht das, dass er sich ängstlich zurückgezogen oder ängstlich zurückgehalten hätte und gesagt hat, ja, der andere ist stärker, also nehme ich mich zurück. Nein, er war ein mutiger Mann, der bereit war, wirklich für seinen Mut ins Gefängnis zu gehen. Denn er sagte ja dem König Herodes, was er von seinem Ehebruch mit der Frau seines Bruders hielt. Er hatte den Mut, die Wahrheit zu sagen. Er schonte sein Leben nicht. Im Text wird indirekt angekündigt, dass Johannes im Gefängnis enden wird. Beziehungsweise aus der Rückschau erzählt, dass Johannes es drauf ankommen ließ. An Johannes entdeckten wir, wahre Demut hängt an dem Bewusstsein, was ich habe, wurde mir gegeben. Ich habe es empfangen, ich kann mir nichts nehmen, ohne dass es mir von Gott gegeben wurde. Und dieses Bewusstsein um seine eigene Abhängigkeit schaffte in ihm einen inneren Freiraum. Er musste sich keinen übersteigerten Fantasien hingeben. Er musste sich nicht ständig stark quatschen innerlich oder vor den Spiegel hinstellen und sagen, ich bin gut. Sondern er wusste, dass das, was Gott ihm gegeben hat, dass das genügt. Er nahm an, was Gott ihm gab. Letztlich ist es genau das, was wir unter Hingabe verstehen. Und Hingabe heißt, ich nehme an, was Gott mir gibt. Und wir entdecken, und das sind so diese geistlichen Wechselwirkungen, Demut führt in die Hingabe, und Hingabe führt in die Demut. Wir dürfen nicht vergessen, dass Johannes der Täufer genau dem entsprach, wozu er berufen war. Und auch wenn das ein Nebenthema ist, offenbar hängen Berufung und Demut auch innerlich zusammen. An dieser Stelle wird deutlich, dass offenbar Demut Johannes den Täufer in seine Lebensaufgabe hineinbrachte und dass sie ihn in dieser Aufgabe auch gehalten hat. Wir leben ja in einer Zeit, in der es immer mehr darum geht, sich selbst zu optimieren. Das ist ja gewissermaßen zu einer Religion geworden, dass man die Zeiten misst, wie man sich verhält, wann man arbeitet, dass man eine App hat für seinen Schlaf und alles. Wir wollen das Beste, das Maximale aus unserem Leben herausholen. Und wir übersehen, dass uns alles von Gott gegeben ist. Und dass wir lernen müssen, es anzunehmen. Bei Johannes lernen wir, du kannst geistlich etwas sein, wenn du bereit bist, dich hinzugeben, deinen Weg anzunehmen. Sei dir bewusst, du kannst dir nur nehmen, was Gott dir gibt. Ich möchte ein zweites Kennzeichen über geistliche Demut mit euch teilen. Das zweite heißt, sei bereit, Platz zu machen. Sei bereit, Platz zu machen. In unserem Text heißt es, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Im Seminar in Liebenzell, ich bin von 90 bis 95 war in Liebenzell im Seminar, da hatten wir damals wenigstens, weiß nicht, wie es bei euch war, Steven, wir hatten die Angewohnheit, den Geburtstagskindern ein Ständchen zu singen und dann durften die ein Kärtchen ziehen, das so gewissermaßen ein Lebensmotto für das neue Jahr war, ein Motto für das neue Jahr. Es war auch ein Zuspruch für das neue Jahr. Viele haben sich daran gefreut und es ging ihnen gut damit. In unserer Klasse waren ein paar schwergewichtige Persönlichkeiten, muss ich ja sagen. Also wir waren alle nicht unbedingt nach ISO-Norm gewachsen, sondern ein bisschen breiter. Ja, und ich kann mich noch gut erinnern, als einer in meiner Klasse dann genau dieses Kärtchen zog und er war etwa so mehr meine Figur. Ich muss abnehmen, er aber muss wachsen. Beziehungsweise er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und er hat uns dann auch relativ vielsagend angeschaut. Ja, wir merkten schon, und grinsten natürlich, dass es gerade ihn getroffen hat. Ja, und das hat uns doch echt zum Schmunzeln gebracht. Aber wenn wir den Text so verstehen würden, wie er ihn damals verstanden hat, dann würde das ja bedeuten, er, Jesus, der Hänfling oder der Dürre, muss wachsen, also muss zunehmen, das, was gescheit wird. Und der andere muss eben abnehmen. Es mag ja vielleicht im Blick auf meine Persönlichkeit auch so zutreffen, dass ihr noch ein bisschen abnehmen könnt. Aber das ist hier überhaupt nicht gemeint. Denn wenn man diesen Vers übersetzt, dann steht da, er muss an Bedeutung bzw. an Wichtigkeit zunehmen und ich muss an Bedeutung oder an Wichtigkeit abnehmen. Und die Bedeutung von Johannes dem Täufer muss weniger werden. Es geht also hier um eine Frage der Bedeutung und des Einflusses. Die Jünger von Johannes hatten ja extra den Streit vom Zaun gebrochen, um herauszustellen, wir sind ohne Frage die Wichtigeren. Bei uns geht es um Reinigung und um Buße. Und Johannes sagt ihnen ganz und gar nicht, wir sind die Truppe, die sich hinten anstellen muss. Wir bringen nicht, was er bringt. Mal ehrlich, ist das ein Slogan, um für sich Werbung zu machen? Wenn ihr jetzt als Schöneicher sagen würdet, jetzt schreiben wir auf unseren nächsten Flyer, wir bringen es nicht. Wir müssen abnehmen, unsere Bedeutung muss weniger werden. Wir sind die Truppe, die sich hinten anstellen muss. Wir leben in einer Zeit, in der sogar manche Gemeinde mit einer anderen in Konkurrenz steht. Ist euch das mal aufgefallen? Die letzten Jahre habe ich das immer wieder beobachtet, dass selbst wir Gemeinden in Konkurrenz stehen. Und wenn wir in Konkurrenz stehen, dann brauchen wir irgendwas, was rechtfertigt, dass wir uns trotzdem irgendwie noch gut fühlen. Das sind die Kleinen. Da kommen nicht viele Leute hin. Und die haben sich eine Story zurechtgelegt, die heißt, wir sind der letzte heilige Rest. Wir sind die letzten Heiligen. Wir sind nicht verwässert, wir stehen auf Gottes Wort. Alles, was die anderen machen, out of order. Aber bei uns, da ist noch alles richtig. Und die sagen, ein Qualitätsmerkmal ist ja gerade, dass wir so klein sind. Und dann gibt es die anderen, die sind ein bisschen größer, die sagen ja, hey, wenn wir nicht so gut wären, kämen ja auch nicht so viele Leute. Wenn wir nicht irgendwie das irgendwas richtig machen, würde ja keiner kommen. Und wir haben so den Eindruck, wir müssten uns irgendwie besser machen oder anderen Leuten irgendwie zeigen, wie gut wir sind. Aber das hat nichts mit biblischer Demut zu tun. Wir suchen oft auch für uns selber nach Wegen, wie wir uns rechtfertigen können, dass wir doch auch gut sind. Ich war mal bei einer überregionalen Sitzung, da hat der Sitzungsleiter irgendwann mal gesagt, ja, Gott macht seine Sache auch nicht schlecht, aber wir sind auch gut. Ja. Vielleicht ist das so. Aber entscheidend ist hier gar nicht, ob ich meine Sache gut gemacht habe oder nicht, sondern der Grad an Bedeutung und Wichtigkeit, den Jesus bei uns einnimmt. Johannes sagt eindeutig, Jesus ist wichtiger als ich. Er hat mehr Bedeutung und er macht deutlich, wir sollten uns zuerst mit dieser Frage beschäftigen, wer oder was ist wichtiger und wer oder was hat größere Bedeutung als Jesus in meinem Leben. Wir müssen uns diese Situation mal vorstellen. Johannes war gerade auf dem Höhepunkt seiner Wirksamkeit. Da kam Jesus und von Anfang an wird klar, dass er der entscheidende Mann ist. Jesus bekam dieses Zeugnis vom Vater, dies ist mein lieber Sohn. Du musst dich das mal fragen, wie verletzt wärst du, wenn du dich gerade auf der Höhe deiner Wirksamkeit und Bedeutung befindest und dann einfach Platz machen musst. Wenn du einsiehst, das Gute wird durch das Bessere ersetzt. Johannes erhielt ja auch einen Platz in der Geschichte. Aber der eigentliche Ehrenplatz gehört ganz Jesus. Und uneingeschränkt gehört er ihm. Der Demütige weiß, wann er Platz machen muss und wer eigentlich wichtig ist. Johannes verzögert nichts, um sich selber noch ein bisschen im Spiel zu halten. Nein, er macht Platz für Jesus. Und jetzt kommt die Frage persönlich zu dir. Kannst du in deinem Leben Platz für Jesus machen? Oder ist deine Bedeutung und Wichtigkeit so groß, dass nicht mal Jesus dran vorbeikommt? Lass dich das fragen. Noch ein letzter Gedanke. Biblische Demut. Demut ist eine Hilfe zur Einordnung. Demut ist eine Hilfe zur Einordnung. In unserem Text in Vers 31 heißt es, der von oben her kommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der vom Himmel kommt, der ist über allen. In unserem Text geht es in dem ganzen Text um die eine Tatsache. Jesus ist der verheißene Retter. Er ist der Christus, der Messias. Es gibt keinen anderen als ihn. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Und wer dem Sohn nicht gehorsam ist, der bleibt unter Gottes Zorn und erhält damit auch kein ewiges Leben. Das heißt, er wird sogar zum Feind Gottes. Johannes der Täufer, und das sehen wir hier ganz genau, war kein Feind Gottes. Er nahm den Sohn an. Er freute sich über eine erfüllte Aufgabe. Aber habt ihr euch mal die Frage gestellt, wie war es ihm denn überhaupt möglich, zu so einer Einschätzung zu kommen? Wie war das ihm möglich, das überhaupt einordnen zu können? Er stellte Gottes Wort bzw. das, was vom Himmel kommt, und Gottes Wort kommt vom Himmel über alles andere. Er gibt an dieser Stelle ein Prinzip wieder. Und das Prinzip heißt, was vom Himmel kommt, steht über dem, was von der Erde kommt. Natürlich braucht es den Heiligen Geist, um das wirklich unterscheiden zu können. Aber es ist ein feststehendes, auch biblisches Prinzip. Johannes wusste, dass Jesus der Messias ist. Er wusste, dass Gott selbst der Vater ist. Er machte sich darüber keine Gedanken, weil das für ihn feststand. Er verteidigte seinen Platz nicht bis aufs Blut oder bestand auf seine Autorität. Ich habe das all die Jahre überlesen, dass Johannes der Täufer auch Rabbi genannt wurde. Das heißt, dass er auch ein Lehrer war mit Jüngern, ein Gelehrter. Aber Johannes der Täufer wusste um die Grenzen seiner Gelehrsamkeit. Er verteidigte seinen Platz nicht bis aufs Blut oder bestand auf seiner Autorität. Er konnte eins und eins zusammenzählen. Ja, als es um seinen Hals ging, änderte er die Rechnung nicht zu seinen Gunsten, sondern blieb konsequent bei dem, was er wusste und erkannt hat. Uns geht es manchmal so sehr um die Beachtung unserer eigenen Meinung. Wir wollen, dass man uns ernst nimmt. Wir sind beleidigt, wenn wir nicht ernst genommen werden. Und wir vergessen zu fragen, woher kommt eigentlich meine Meinung? Kommt die von oben? Das, was ich über mich selber weiß, kommt das von oben? Oder habe ich das von anderen? Aus meinen Vergleichen zu meinen Freunden oder zu anderen Leuten, die viel schlechter zu sein scheinen als ich? Habe ich das aus dem Internet oder aus dem Fernsehen? Woher habe ich meine Meinung? Ein Prinzip ist eine Wahrheit, nach der ich mich in jeder Situation verhalten kann und verhalten soll. Das bedeutet, nicht das Prinzip ist in Zweifel zu ziehen, sondern mein Verhalten muss sich an diesem Prinzip orientieren und ihm unterordnen. Bei Johannes wird ganz klar, es gibt eine klare Hierarchie. Eine Abfolge, nach der etwas beurteilt werden muss. Johannes sagt, denn der, den Gott gesandt hat, redet Gottes Worte, denn Gott gibt den Geist ohne Maß. Nochmal, auch Johannes darf ja für sich in Anspruch nehmen, Gottes Worte zu sprechen. Auch er weiß, ich bin gesandt. Auch er wusste, ich habe einen Auftrag und den erfülle ich gerade. Aber Jesus hat eine andere Autorität, weil er als der Sohn Gottes in einer anderen Art und Weise vom Himmel redet. Wenn wir die Bibel anschauen, dann erfahren wir, Jesus ist der Einzige und der Alleinige und der wahre Retter. Das ist das Zeugnis der ganzen Schrift. Johannes hätte durchaus Interesse daran haben können, dass seine Geschichte im Mittelpunkt steht, dass mehr Menschen ihm glauben und zuhören. Er hat ja keine schlechte Botschaft gehabt. Aber er war von Gott gesandt und redete Gottes Worte und er war demütig genug, weil er verstand, dass Jesus vom Himmel, also von oben her, redete. Er wusste, was Jesus sagt und tut, hat die höhere Autorität. Im ganzen Text heißt es, dass die Kriterien für die höhere Autorität sind: erstens, jemand redet von oben her, also er gehört zur himmlischen Welt. Zweitens, jemand redet Gottes Worte, die ihm Gott aufgetragen hat. Und drittens, er wusste, ich bin von Gott gesandt. Ja, auch für Johannes galten einige dieser Kriterien. Aber er wusste, Jesus ist der Sohn Gottes. Und Johannes war demütig, weil er sich in seiner richtigen Art ein- und unterordnete. Ohne dieses Prinzip wäre er wahrscheinlich nicht in der Lage gewesen, Bedeutendes von weniger Bedeutendem zu unterscheiden, Wichtiges zugunsten von weniger Wichtigem zu fördern. Für dich kann das heißen, überprüf, ob Jesus in der Sache, die du vorhast oder die gerade vor dir liegt, ob Jesus das Wichtigste ist. Gilt dein erstes Interesse ihm? Ein zweites, überprüf, ob das, was du tun willst oder wie du dich verhältst, mit dem übereinstimmt, was Gottes Wort sagt, das ja auch von oben kommt. Und drittens, stell dir die Frage, wie muss jetzt durch die Ergebnisse meiner Überprüfung mein Verhalten und mein Denken verändert werden? Demut bedeutet, ich kenne meinen Platz, ich nehme ihn aus Gottes Hand an. Gott will, dass wir demütig leben und Demut lernen. Ja, er verheißt sogar dem Demütigen Gnade. Deshalb ist es wichtig, dass du heute mitnimmst, ich bin abhängig, mach Platz und Es kommt darauf an, dich richtig einzuordnen. Amen. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns dein Wort gibst, dass dein Wort für uns Orientierung und Wegweisung ist. Und ich bitte dich, sprich du in unsere Herzen und bewahre das, was wir gehört haben, in unseren Herzen. Amen.